Wir kommen heute Morgen zu einem Wort aus dem Matthäusevangelium, machen also Fortsetzung in der Bergpredigt unseres Herrn Jesus, Matthäus Kapitel 5. Ich lese uns den 5. Vers. Da heißt es: Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Vor etlichen Jahren wurde eine Umfrage von Eltern, Untereltern, von Kindergartenkindern durchgeführt. Und da ging es um die Frage: Was ist das Ziel eurer Erziehung? Und den meisten Eltern ging es um die Selbstbehauptung ihrer Kinder. Unsere Kinder sollen sich durchsetzen können, so hieß es. Und heute erntet man, was man damals gesät hat, nämlich eine Verrohung unserer Gesellschaft. Dabei ist es durchaus richtig, wenn Kinder ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln. Da geht es um die ganz natürliche seelische Gesundheit der Kinder. Ein krankhafter Mangel an Selbstbewusstsein führt in die Selbstzerstörung. Kinder sollen zu starken Persönlichkeiten heranreifen, das ist sicherlich eine gute Sache. Ja. Rein auf der menschlichen, seelischen Ebene. Wenn Kinder aber mit der Zeit zu rücksichtslosen Jugendlichen und Erwachsenen werden, die sich in egoistischer Weise anderen gegenüber durchsetzen und sich selbst behaupten, so ist das eine verhängnisvolle Entwicklung. Selbstverwirklichung dieser Art steht dem, was wir in der Bergpredigt lesen und speziell hier in diesem 5. Vers, da es um die Sanftmut geht, völlig entgegen. Radikal entgegen, so möchten wir sagen. Doch egal, wie ein Mensch auch immer geartet ist, oder wie er sich auch immer verhält, das, was Jesus uns in der Bergpredigt zu sagen hat und auch hier in diesem Vers, steht völlig außerhalb dessen, was ein Mensch erreichen kann. Es sind die Wesenszüge des Reiches Gottes. Hier müssen wir also fein unterscheiden. Es gibt Dinge, die sind auf der rein menschlichen Ebene gut, und andere sind weniger gut. Da geht es einfach um das Verhalten des Menschen, auch außerhalb von Christus. Und dann müssen wir sagen, dass das, was der Herr Jesus uns in der Bergpredigt und was auch sonst im Wort Gottes uns nahegebracht wird, ist etwas ganz anderes. Es gehört nicht zu dieser Welt. Wie der Herr Jesus auch gesagt hat, mein Reich ist nicht von dieser Welt, sondern es geht um die Wesenszüge des Reiches Gottes, und um daran teilzuhaben, muss der Mensch von Neuem geboren sein. Er muss eine Neugeburt erlebt haben. Sanftmütig also, um auf diesen Vers zu kommen, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Sanftmütig ist kein Mensch von Natur aus. Ich will es noch einmal sagen, auf der rein menschlichen Ebene gibt es das natürlich in irgendeiner Form, dass ein Mensch, der milde ist im Umgang mit anderen, andere eben weniger. Aber sanftmütig, in diesem Sinne, wie der Herr Jesus das versteht und wie es die göttliche Art ist, wie es dem göttlichen Wesen entspricht, das hat kein Mensch von Natur aus. Da muss man durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus, an sein Erlösungswerk zu einer neuen Kreatur, zu einer Neuschöpfung geworden sein. Ist jemand in Christus, in ihm, glaubt jemand an ihn, ist er mit ihm vereinigt durch den Glauben, so ist er eine neue Kreatur, eine Neuschöpfung. Und da wirken sich diese Wesenszüge des Reiches Gottes, es sind ja Wesenszüge Gottes selbst, des Herrn Jesus Christus, im Leben eines solchen Menschen mehr und mehr aus. Das ist unterschiedlich dann auch im Leben des Einzelnen, je nachdem, inwieweit der Geist Gottes im Leben eines Menschen, eines wiedergeborenen Menschen dann Raum bekommt. Was sind das nun für Leute, die Sanftmütigen? Was meint Jesus damit? Zunächst einmal dürfen wir, also wir sehen zunächst einmal negativ, ja, gehen von dem Negativen aus, dürfen wir Sanftmut nicht verwechseln mit Weichlichkeit. Wenn wir uns die Person unseres Herrn Jesus Christus anschauen, dann stellen wir an ihm nichts fest, was in irgendeiner Weise mit Süßigkeit, mit Süßlichkeit oder Mangel an Stärke und Festigkeit zu tun hat. Er konnte in einer äußerst entschiedenen und strengen Weise mit den Pharisäern und Schriftgelehrten umgehen. Er konnte sich schonungslos der Heuchelei überführen. Und doch verlor er dabei nie den Geist der Sanftmut. Das ist also, das merken wir hier schon an dieser Stelle, etwas, was wir von Natur aus eben nicht haben. Diese Kombination von Stärke, von Festigkeit auf der einen Seite und Milde und Barmherzigkeit im Umgang mit anderen Menschen, diese Kombination haben wir nicht von Natur aus. Die hat nur der Herr Jesus Christus. Er machte sein Angesicht hart wie ein Kieselstein, so heißt es in der Weissagung in Jesaja, im Buch Jesaja, im Propheten Jesaja, wie einen Kieselstein und bot doch seinen Rücken dar, denen, die ihn schlugen. Er war also immer beides zugleich. Er war fest und sanftmütig. Beides zugleich, das heißt also nicht einmal fest und einmal sanftmütig, milde, sondern Sanftmut beinhaltet beides, immer zur gleichen Zeit. Festigkeit, Stärke und auf der anderen Seite eben diese Milde. Wir wollen uns das einmal anschauen im Matthäusevangelium, Kapitel 21. Und da sehen wir, dass die Leidenschaft, mit der der Herr Jesus hier eifert um die Ehre Gottes, nicht zu tun hat mit einem sündigen Zorn, mit einer sündigen Leidenschaft, wie das bei uns oft der Fall ist. Also wir wollen uns hüten davor, vorschnell zu sagen, dass unser Zorn ein heiliger Zorn sei. Aber der Zorn unseres Herrn Jesus Christus war immer ein heiliger Zorn, gepaart mit Barmherzigkeit und Milde. Also in diesem Sinne war der Herr Jesus sanftmütig. Matthäus Kapitel 21, die Verse 12 folgende. Und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb heraus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenhändler. Und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Und es gingen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Da haben wir also beides zusammen. Auf der einen Seite sehen wir hier den Herrn Jesus Christus in einem göttlichen Eifer für die Sache Gottes, für das Haus Gottes. Mein Haus soll ein Bethaus heißen. Zitat aus Jesaja Kapitel 56. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Und in seinem heiligen Zorn trieb er heraus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenhändler. Weil sie an nichts anderes dachten als an ihr Geschäft. Und auf der anderen Seite nahten sich jetzt solche Leute dem Herrn Jesus, die sehr feinfühlig und sensibel waren und auch sind, nämlich Blinde und Lahme und sicherlich auch andere Kranke, und er heilte sie. Und diese Leute wären mit Sicherheit nicht zu Jesus gekommen, wenn der Eifer unseres Herrn Jesus Christus ein sündiger Eifer gewesen wäre, eine sündige Leidenschaft. Wir sehen also, der Herr Jesus Christus ist trotz dieses großen Ernstes, den er hier an den Tag legt, sanftmütig. sodass diese Leute sich von ihm angezogen wussten. Es war also kein sündiger Zorn, von dem Jesus sich hier bestimmen ließ. Im Unterschied dazu sind wir sehr einseitig von Natur. Entweder wir lassen uns von bösem Zorn hinreißen, wir behaupten unser Recht in eigensüchtiger Weise. Und Jakobus sagt dazu, dass des Menschen Zorn nicht tut, was vor Gott recht ist. Oder aber wir befinden uns auf dem Kuschelkurs. Weil das ist ja auch typisch, zum Teil typisch zumindest für unsere Zeit. Eins von beiden. Entweder sind wir so von Hause aus oder so geprägt. Oder aber anders. Göttliche Sanftmut ist beherrscht, auch noch in leidenschaftlichem Eifer für Gott und eine gute Sache, und ist fest auch da, wo sie milde mit anderen umgeht. Das heißt, der Herr Jesus stand Augenblick für Augenblick unter der Kontrolle seines himmlischen Vaters. Er hatte sich immer im Griff, und zwar von oben her, durch den Heiligen Geist gewirkt. Obwohl er es auch aus sich heraus gehabt hat. Aber der Herr Jesus hat sich ja selbst entäußert und hat sich vollkommen abhängig gemacht von der Wirkung des Heiligen Geistes in seinem Leben. Er geriet niemals außer Kontrolle. Er war milde und er war auf der anderen Seite streng zur gleichen Zeit. Wir wissen um den Kirchenkampf während der Nazizeit. Und in dieser Zeit gab der Inspektor der evangelischen Gesellschaft, Inspektor Gauger, so hieß er, die Parole aus: Heiligt den Kirchenkampf. Heiligt den Kirchenkampf. Es gibt Zeiten, in denen wir in besonderer Weise dazu aufgefordert sind, für den Glauben, der ein für alle Mal den Heiligen, das heißt also den Gläubigen, überliefert ist, zu kämpfen. Ein Wort aus dem Judasbrief. Für den Glauben, der ein für alle Mal den Heiligen überliefert ist, zu kämpfen. Solche Zeiten gibt es. Und durch eine Zeit war in Besonderheit die Zeit des Nationalsozialismus. Da sprach man eben von dem sogenannten Kirchenkampf. Und ich denke, dass auch wir in einer solchen Zeit leben. Das ist ganz ähnlich in unserer Zeit. Doch dieser Kampf darf nicht in fleischlicher Weise geschehen. Deshalb diese Parole: Heiligt den Kirchenkampf. Kämpft nicht in fleischlicher Leidenschaft für die Sache Gottes, sondern kämpft als solche, die unter der Zucht des Heiligen Geistes stehen und immer auch noch das Wohl der anderen, auch Andersdenkenden und irregeführten Menschen im Auge behalten. Das meinte er damit: Heiligt den Kirchenkampf. Pastor Busch erzählt von einer Begebenheit in den ersten Jahren der Hitlerherrschaft. In seinem Buch Plaudereien in meinem Studierzimmer. Da hielt ein Pfarrer eine Ansprache so ganz im Geist jener Zeit. Da war also von Rasse die Rede und vom Volk die Rede. Und Pastor Busch schreibt: Mir kochte das Blut vor Zorn, als er das hörte. Und in dem Vortrag, den er selbst dann hielt, im Zusammenhang mit dieser Versammlung, da nahm er kein Blatt vor den Mund und sagte: Ich kenne keine andere Offenbarung Gottes als die in Jesus, dem für uns Gekreuzigten. Und man hätte wie immer keine andere Aufgabe, als ihn zu predigen. Und viele in der Versammlung drückten ihm, so heißt es, im Anschluss dankbar die Hand. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass auch wir zu denen gehört hätten oder gehören würden heute, die ihm dankbar die Hand schütteln würden und sagen würden: Das hast du wirklich gut gesagt, das hast du richtig gesagt und das war richtig am Platz jetzt, das musste gesagt werden. Wir hätten ihn also darin unterstützt. Und es ist ja auch so. Und das sollte ja auch unser Zeugnis sein in unserer Zeit, dass es außerhalb der Offenbarung Gottes in Christus Jesus, wie er geoffenbart ist in der Bibel, in der Heiligen Schrift, es keine Offenbarung Gottes gibt, auch nicht im Islam oder in anderen Religionen. Es gibt sie nicht woanders. Es gibt sie nur und ausschließlich in der Person unseres Herrn Jesus Christus, der als der Sohn Gottes für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Natürlich kann man versuchen, eine gemeinsame Basis zu finden, auch mit dem Islam, wenn man das stellvertretende Sühnopfer unseres Herrn Jesus leugnet. Wenn man das alles ausklammert, kann man sich auf der rein menschlichen Ebene, auf der rein moralischen Ebene hier und da einig werden. Da gibt es gute Aussagen im Islam und die Liberalen haben keine Probleme, das in Einklang zu bringen mit den Aussagen der Heiligen Schrift, indem sie eben den Kern des Evangeliums von dem stellvertretenden Opfertod unseres Herrn Jesus leugnen. Das können wir nicht. Das sei ferne von uns, dass wir das tun. Und somit gibt es keine gemeinsame Basis mit dem Islam. Nicht einmal mit dem Katholizismus. Denn der Katholizismus verleugnet im Kern, ich gehe jetzt nicht von irgendwelchen ethischen Wahrheiten aus, sondern im Kern das Evangelium. Ja, das Evangelium genauso wenig wie alle anderen Irrlehren und Religionen in unserer Zeit. Hier gibt es keine gemeinsame Basis. Ganz wichtig, dass wir das auch so bezeugen nach außen hin in unserer Zeit. Das ist eine wichtige Sache. Es ist keinem anderen Heil als nur in Christus Jesus. Jetzt kommen wir zurück zu dem, was der Pastor Busch hier berichtet. Also, nachdem man ihn beglückwünscht hatte zu diesen wunderbaren Aussagen, die wir alle dick unterstreichen könnten, kam Christlieb, Pastor Christlieb, sein Freund Alfred Christlieb, nahm mich am Arm und sagte, lass uns ein wenig in den Garten gehen. Dort fing er an, lieber Bruder, alles, was du gesagt hast, ist mir aus dem Herzen gesprochen. Ich kann es Wort für Wort unterstreichen. Aber, lange Pause, es wurde ihm wohl schwer auszudrücken, was er meinte. Aber während du sprachst, hattest du einen Zug um den Mund, der verriet, in welchem Geiste du sprachst. Da waren Zorn, Lieblosigkeit, Hochmut und Selbstzufriedenheit. Du musst Buße tun, dass du einem bösen Geist Raum gibst. Und Pastor Busch ließ sich das sagen. Wir sehen, also was er gesagt hat, war durchaus richtig, aber die Gesinnung seines Herzens stimmte nicht. Man kann die Wahrheit sagen in einer falschen, selbstgerechten Gesinnung. Die Bibel lehrt uns, dass wir die Widerspenstigen überführen sollten mit Sanftmut. Also, dass wir auch mit denen, die dem Evangelium ganz entgegen sind und dem Wort Gottes ganz entgegen sind, dass wir auch mit ihnen in einer sanftmütigen Art und Weise umgehen. Auf der einen Seite fest, aber auf der anderen Seite eben auch freundlich. Nicht in dieser eigenen leidenschaftlichen Art, die voller Selbstgerechtigkeit ist. Wir sind ja besser als die Liberalen, ja? Wir sind nicht besser als die Liberalen. Dass Gott uns Gnade gegeben hat, am Wort der Heiligen Schrift festzuhalten, ist eben Gnade. Das ist eben Gnade. Und nichts anderes als Gnade. Darauf können wir uns nichts einbilden. Wir könnten genauso gut woanders sitzen, wo man irgendwelche liberalen Parolen oder von sich gibt oder irgendeine liberale Theologie vertritt. Jeder Einzelne von uns könnte da auch sein. Wenn Gott uns nicht Gnade gegeben hätte, wenn er uns nicht die Augen geöffnet hätte für die Wahrheit seines Wortes, dann lägen wir alle daneben. Also, kein Grund zur Überheblichkeit, selbst den Liberalen gegenüber nicht. Wir sagen es noch einmal, Festigkeit und Milde sind vereint im Wesen der göttlichen Sanftmut. Wenn wir nun über göttliche Sanftmut nachdenken, dann werden unsere Blicke gerichtet auf Psalm 37. Der Herr Jesus hier sagt, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Dann hat er mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit gedacht am Psalm 37. Da ist in Vers 11 die Rede von den Elenden. Aber die Elenden werden das Land erben und ihre Freude haben an großem Frieden. Das ist es also. Die Elenden werden das Land erben. Die Sanftmütigen, so kann man auch übersetzen, werden das Erdreich besitzen. Oder auch wörtlich die Gebeugten. Die Gebeugten, die Elenden, die Sanftmütigen. So können wir das wiedergeben hier. Da haben wir also genau das, was der Herr Jesus in der Bergpredigt zum Ausdruck bringt. Wie war die Situation in der damaligen Zeit, von der David hier redet? Die Gottlosen machten sich damals im Lande breit und versuchten auf widerrechtliche Art und Weise den Gläubigen das Land zu rauben. Und das Land hatte ja für den Israeliten eine große Bedeutung. Es durfte nie gänzlich veräußert werden. Und die Gottlosen wollten es an sich reißen und schreckten dabei vor keinem Mittel zurück. Ich lese dazu einmal die Verse 12 und 32. Der Gottlose droht dem Gerechten und knirscht mit seinen Zähnen wider ihn. Der Gottlose lauert dem Gerechten auf und gedenkt, ihn zu töten. Wir erinnern uns an den gottlosen König Ahab, der mit der Hilfe seiner, man möchte beinahe sagen, noch gottloseren Frau, dem Naboth, das Land weggenommen hat. Also so müssen wir die Situation hier einschätzen, dass man also, dass die Gottlosen dabei waren, mehr und mehr Raum zu gewinnen im Lande. Und das deckt sich durchaus auch mit unserer Situation heute. Da werden die Gottesfürchtigen mehr und mehr aus den bedeutenden, einflussreichen Stellen in unserer Gesellschaft herausgedrängt. Die Lehrstühle der Theologie und auch der Pädagogik werden von gottlosen Menschen besetzt, sind schon besetzt worden zum großen Teil von gottlosen Menschen, von solchen, die mit der Bibel, mit dem Wort Gottes nichts mehr zu tun haben wollen. Und es ist die Frage, wie nun die Gläubigen, die sogenannten Stillen im Lande, so nennt man sie ja, darauf nach dem Willen Gottes reagieren sollen. Das ist jetzt die Frage, ja. Wie reagieren wir darauf? Wie stehen wir in dieser ganzen schwierigen Situation in unserer Zeit als Gemeinde Jesu? Wie verhalten wir uns? In welcher Gesinnung gehen wir da unseren Weg? Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist die Frage, die sich hier stellt, ja. Und da wird uns zunächst in Vers 1 in diesem Psalm gesagt, wovor wir uns hüten sollen. Entrüste dich nicht über die Bösen. Sei nicht neidisch auf die Übeltäter. Also sei nicht neidisch auf sie, wenn es ihnen gelingt, wenn sie Erfolg haben, wenn sie sich immer weiter ausbreiten in ihrer bösen, gottlosen Gesinnung. Sei nicht neidisch auf sie und entrüste dich nicht über sie. Es gibt Entwicklungen in unserem Land, die uns tatsächlich zum Zorn reizen können. Und das dann liest in der Zeitung oder sonst in den Medien verfolgt, was es da alles so gibt, wie man aus Licht Finsternis und aus Finsternis Licht macht. Und der Herr Jesus hat ja für die letzte Zeit, unmittelbar vor seiner Wiederkunft, eine zunehmende Ungerechtigkeit in der Gesellschaft prophezeit. Die Ungerechtigkeit wird Überhand nehmen. Und schlimm ist es dann für den Einzelnen, wenn solche Ungerechtigkeiten und bösen Dinge ganz hautnah für ihn oder an ihn herantreten und ihn betreffen. Dann ist die Gefahr groß, dass man sich aufregt und sogar Böses mit Bösem vergilt. Vers 8 dazu: Steh ab vom Zorn und lass den Grimm, entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. Damit du nicht genauso Unrecht tust wie diejenigen, die du verurteilst und die tatsächlich auch Unrecht tun in dieser Zeit. Hüte dich vor diesem Geist der Vergeltung, der Rachsucht. Entrüste dich nicht. Sei nicht zornig und vergelte nicht Böses mit Bösem. Also davor sollten wir uns hüten, vor diesem Geist, von dem auch die Jünger damals oder später, von diesem Psalm aus gesehen später, befallen wurden, als man den Jesus da in Samaria nicht aufnahm, weil er sich auf dem Wege nach Jerusalem befand und zwischen den Juden und den Samaritern bestand ja Feindschaft. Sie nahmen ihn nicht auf, als sie hörten, er ist auf dem Weg nach Jerusalem. Und dann fragen die beiden Brüder, Johannes und Jakobus, ihren Meister: Sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen, wie Elia es tat? Und da bekommen sie von Jesus die Antwort: Wisset ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr seid? Wir sind Kinder des Gnadenbundes. Und als solche sollten wir uns von diesem Geist der Vergeltung hüten, obwohl es sich bei Elia natürlich um einen göttlichen Zorn handelte, ja, aber bei den Jüngern um einen fleischlichen Eifer für den Herrn Jesus Christus, für die Sache Gottes. Und davor sollten wir uns hüten. Wie sollten wir uns nun verhalten? Die Antwort lautet: Wir sollten uns das Unrecht lieber gefallen lassen, als dass wir uns durch böse Reaktionen schuldig machen. Wir müssen auch nicht immer das letzte Wort haben. Das haben wir ja gerne, wenn es um solche Auseinandersetzungen geht, wenn es um Wortgefechte geht. Wir möchten den Triumph auf unserer Seite haben und das Recht natürlich auf unserer Seite. Und völlig abgesehen von der Frage, ob wir wirklich im Recht sind oder nicht, es geht uns um uns selbst und das darf nicht sein. Und da ist es wichtig, dass wir nicht immer das letzte Wort behalten. Auch mal Dinge stehen lassen, die gesagt werden. Wir müssen nicht immer alles zurechtrücken. Schon wichtig, hier und da ein klares Wort zu sagen. Aber manchmal ist es auch gut, wenn man einfach schweigt. Ein schönes Beispiel für ein sanftmütiges Verhalten finden wir im Leben Isaaks. 1. Mose 26. Da lesen wir, dass die Philister dem Isaak zweimal die Brunnen streitig machten. Das war widerrechtlich. Das durfte nicht sein. Aber Isaak gab nach und zog weiter. Er hielt nicht fest an seinem Recht, sondern er zog weiter, bis er dann irgendwo weiten Raum fand, so heißt es. Das ist ein wunderbares Vorbild der Sanftmut. Und im 1. Korintherbrief lesen wir etwas davon, im 6. Kapitel, dass es Streitigkeiten gab innerhalb der Gemeinde Jesu. Und mit diesen Streitigkeiten, es ging um irgendwelche Rechtsfragen, in diesen Streitigkeiten oder mit diesen Streitigkeiten ging man vor weltliche Gerichte. Und damit war der Apostel Paulus gar nicht einverstanden. Gibt es denn niemanden unter euch, der in der Lage ist, diese Dinge zu regeln, dass ihr da vor ein weltliches Gericht zieht? Und überhaupt, warum lasst ihr euch nicht viel lieber übervorteilen? Hier geht es jetzt nicht um die Frage, ob man als Gläubiger nicht auch einmal sein Recht geltend machen kann, das einem gegeben ist in dieser Gesellschaft, auch vom Staat her, vom Gesetzgeber her. Um diese Frage geht es nicht. So, es geht um die Gesinnung. Ja. Innerhalb der Gemeinde sollten diese Dinge nicht vorkommen, das ist klar. Aber es geht grundsätzlich um unsere Gesinnung. In welch einer Weise wir unser Recht vertreten. Und wenn man uns unser Recht nicht gibt, ob wir bereit sind, es loszulassen, es fahren zu lassen. Und lieber Unrecht zu leiden, als Unrecht zu tun. Darum geht es doch. Nun, wir wissen ja, dass wir die Kraft für ein solches Verhalten nicht in uns selbst haben. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes dazu. Die Sanftmut ist eine Frucht des Heiligen Geistes. So lesen wir im Galaterbrief, Kapitel 5. Und es gibt im Grunde genommen nur einen, der von sich sagen konnte, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das war der Herr Jesus Christus. Es gibt nur einen, der über diese Erde gegangen ist in Sanftmut. Und wir haben nur Teil an dieser Sanftmut. Erstens wird sie uns zugerechnet und zweitens wirkt der Heilige Geist dann auch etwas davon in unserem Leben. In ihm und durch ihn, in seiner Kraft, dürfen wir uns in der inneren Haltung der Sanftmut und in dem entsprechenden äußeren Verhalten üben. Und dabei gibt uns Psalm 37 nun einige wichtige Ratschläge mit auf dem Weg. Also wir denken immer wieder an die Basis, auf der wir uns befinden, und das Fundament, auf dem wir stehen. Und da haben wir die und zugerechnete Gerechtigkeit in Christus. Und das bezieht sich auch auf die Sanftmut, auf alles, was das Reich Gottes und das Wesen des Reiches Gottes ausmacht, auf all das, was Gott wohlgefällig ist. Da haben wir also diese Sanftmut in Christus zugerechnet. Das ist wunderbar. Ganz egal, wie das in der Praxis bei uns aussieht. Und dann dürfen wir damit rechnen, dass der Heilige Geist etwas davon wirkt in unserem Leben. Das fällt unter den Begriff der Heiligung. Das muss man immer wieder schön auseinanderhalten und doch zusammensehen, beides. Und dann gibt es auf diesem Fundament, auf dieser Grundlage, gibt es praktische Ratschläge, von denen wir hier im Psalm 37 lesen. Da heißt es zunächst einmal in Vers 7, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Ja, und da merken wir, ja, dieses stille Sein, dieses innerlich zur Ruhe kommen, wenn uns Unrecht widerfährt. Wenn wir es mit Menschen zu tun haben, die uns das Leben schwer machen, stille zu sein und nicht sofort in irgendeiner Weise negativ zu reagieren. Das kann nur von oben kommen, durch den Heiligen Geist gewirkt. Unsere natürlichen Reaktionen, die reichen hier nicht aus. Und es ist interessant, dass es heißt, sei stille dem Herrn. Das bedeutet doch, lass deine Blicke innerlich auf Gott ausgerichtet sein. Schau auf ihn und lass dich von ihm kontrollieren und von ihm beherrschen. Und bewahren vor vorschnellen Reaktionen. Lebe in dem Bewusstsein, dass du es immer mit Gott zu tun hast. So könnte man es auch nennen. Sei stille dem Herrn. Du hast es mit Gott zu tun. Du hast es nicht mit dem zu tun, der dir Unrecht tut. Sondern du hast es mit dem lebendigen Gott zu tun, der alles kontrolliert in deinem Leben. Auch diese oder jene Situation. David hatte diese innere Einstellung, wenn er sagt, als er sich auf der Flucht vor Absalom befand und ihn jemand mit Lehmklumpen bewarf und ihn verfluchte und die Söhne der Zeruja, das heißt also seine Neffen, sagten, sollen wir hingehen und ihm den Kopf abschlagen? Da sagte David, lass ihn fluchen. Gott hat es ihm geheißen, fluche David. Gott hat es ihm geheißen, fluche David. Das heißt, hinter diesem bösen Handeln, hinter dieser bösen Gesinnung, dieses Shimei, so hieß er, steht der lebendige Gott. Sei stille dem Herrn. Du hast es mit ihm zu tun. In jeder Situation deines Lebens. Spurgeon hat einmal, nachdem er zum Glauben an Christus gekommen war, seine Mutter hatte übrigens entscheidenden Einfluss auf seinen geistlichen Werdegang, war eine wunderbare Frau, die sehr, sehr für ihn und für die anderen Kinder betete und flehte zu Gott um ihre Errettung. Und er schrieb ihr dann später einmal, wie dankbar er sei für diese Sicht, dass Gott in seinem geheimnisvollen Walten, in seiner Vorsehung alles unter Kontrolle hat. Auch die alltäglichen Dinge, mit denen wir es immer wieder zu tun haben. Die kleinen alltäglichen Dinge, was uns auch immer wieder fährt. Das ist das geheimnisvolle Walten Gottes. Ich habe gestern noch in einer Biografie von John Newton gelesen, wie Gott da in seiner Vorsehung diesen Mann geführt und gelenkt hat in einer Zeit, als er noch gar nicht glaubte. Gottes vorlaufende Gnade. Und wenn wir mal zurückschauen in unser persönliches Leben, wie Gott da Dinge gelenkt und geleitet und geordnet hat, bis wir dann zum lebendigen Glauben an Christus gekommen sind und es immer noch tut, in seiner wunderbaren Gnade, das ist alles eingeschlossen in dem Gnadenbund. Das ist großartig, wenn wir das sehen, wenn wir einen Blick dafür haben. Sei stille dem Herrn. Gott kümmert sich um die Angelegenheit, die dich im Augenblick bewegt und dir zu schaffen macht. Er kümmert sich aber auch um deine Erziehung. Dazu einmal 4. Mose Kapitel 12. Es ist eine ganz interessante Geschichte, die uns da berichtet wird. Und zwar ging es da um Miriam und Aaron, die aufbegehrten gegen Mose. Ich lese uns mal die ersten drei Verse. 4. Mose Kapitel 12, 1 bis 3. Da redeten Miriam und Aaron gegen Mose um seiner Frau willen, der Kuschiterin, die er genommen hatte. Er hatte sich nämlich eine kuschitische Frau genommen. Und sie sprachen, redet denn der Herr allein durch Mose? Redet er nicht auch durch uns? Und der Herr hörte es. Und dann heißt es in Vers 3, überraschend, aber Mose war ein sehr demütiger Mensch. Mehr als alle Menschen auf Erden. Ich will jetzt nicht auf Einzelheiten eingehen, worum es hier ging in dieser Auseinandersetzung. Also es ging nicht darum, dass man ihm vorwarf, dass er eine Ausländerin geheiratet habe. Eine kuschitische Frau. Das war hier nicht das Problem. Das Problem lag ganz woanders. Aber worum es mir hier geht, ist, dass man Mose eine hochmütige Gesinnung unterstellte. Eine hochmütige Gesinnung. Und da tritt der Heilige Geist hier auf den Plan und sagt, ganz überraschend, da rechnet man gar nicht damit, aber Mose war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf Erden. Und dieses Wort demütig kann man auch übersetzen mit sanftmütig oder aber auch mit geplagt. Er war ein sehr geplagter Mensch. Und da sehen wir, was Gott in den 40 Jahren, in denen er sich in der Wüste befunden hatte, aus ihm gemacht hat. Ein Menschen, der tief gebeugt war. Auch später dann im Umgang mit dem Volk Israel. Was hatte dieser Mann alles zu erdulden, zu ertragen, zu erleiden? Gott erzog ihn. Vor diesen 40 Jahren in der Wüste sah das bei ihm ganz anders aus, als er noch in Ägypten lebte, als er einen Ägypter im Zorn erschlug. Und er dachte, meine Brüder, die Israeliten, müssen doch verstehen, dass ich sie retten will. Sie verstanden es nicht und Gott musste seinen Knecht Mose erst einmal tief demütigen, sodass er sich seiner Schwachheit und seiner Sündhaftigkeit bewusst wurde. Wir sehen also, Gott kümmert sich nicht nur um bestimmte Angelegenheiten, er kümmert sich auch um unsere Erziehung. Das ist wichtig. Und denken wir daran, dass Gott für uns sorgt. Auch das finden wir im Psalm 37 in den Versen 19 und 25. Und wir denken daran, es handelte sich um ein existenzielles Problem, was diese Leute da damals hatten, diese sogenannten Stillen im Lande, die Gläubigen. Da heißt es, sie werden nicht zu Schanden in böser Zeit und in der Hungersnot werden sie genug haben. Ich bin jung gewesen und alt geworden und habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen und seine Kinder um Brot betteln. Das heißt, Gott versorgt euch. Das ist es, was hier Gottes Wort sagen will. Ihr braucht euch nicht selbst in falscher und egoistischer Weise durchzusetzen. Sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser ist ihm gewiss, Jesaja 33, Vers 15. Denke daran, dass Gott alles wohlmachen wird, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohlmachen, und zwar so, wie er es für richtig hält. Befiehl dem Herrn deine Wege, wälze die Last deines Weges auf den Herrn, im Vertrauen zu ihm ruhe, er wird handeln zu seiner Zeit. Und denke daran, dass die Sanftmütigen das Land erben werden. Das ist es ja, was Jesus hier verheißt. Sie werden das Erdreich besitzen. So heißt es ja in Vers 11. Aber die Elenden, die Gebeugten, die Sanftmütigen werden das Land erben und ihre Freude haben an großem Frieden. Das heißt, sie haben Zukunft. Die Sanftmütigen haben Zukunft. Normalerweise wird man sagen, nur diejenigen haben Zukunft, die sich durchsetzen können, ja, egal wie, mit allen Mitteln. Aber die Sanftmütigen haben die Zukunft hier, das Land einmal zu besitzen. Das bedeutet für uns die ewige Seligkeit. Und hier schon, auf dieser Erde, in dieser Zeit, dürfen wir es hier und da erfahren und erleben, wie Gott wunderbar durchbringt, dürfen wir erleben, wie er sich auf unsere Seite stellt und sich in seiner Herrlichkeit offenbart. Und in dieser Hinsicht sind die Sanftmütigen jetzt schon glücklich zu schätzen, selig, glücklich zu schätzen sind diejenigen, die sanftmütig ihren Weg gehen. Sie werden das Erdreich besitzen. Zum Schluss weisen wir noch einmal darauf hin, dass wir dieser Art der Gesinnung und des Handelns und auch das Beherzigen der mutmachenden Worte, die uns hier gegeben sind im Psalm 37, die uns ja wichtig sind, dass wir diese Art nicht haben. All das haben wir ausschließlich in Christus. Er hat unsere sündige Natur, die der Sanftmut Gottes völlig entgegen ist, mit ans Kreuz genommen. Wir sind mit Christus gekreuzigt. Wir haben es heute gehört aus dem Kolosserbrief. Wir sind mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden. Sein Tod ist unser Tod, ist der Tod unseres Ichs, unseres Egos, unserer Ichsucht, unserer Selbstbehauptung. Und sein Leben ist unser Leben. Das Leben der Sanftmut, das ist sein Leben. Das ist jetzt unser Leben. Das haben wir in Christus, nur in ihm. Er selbst ist unser Leben, dieses Leben der Sanftmut. Nur in ihm und aus ihm heraus können wir das mehr und mehr praktizieren, was Jesus uns hier sagt. Und so können wir vom Evangelium her sagen, selig sind die in Christus Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Amen.